Okay, herzlich willkommen. Willkommen bei Nia Nackt im Aquarium, die Frauenredaktion hier bei Radio Frei. Und wir sind heute in der glücklichen Lage, eine Interviewpartnerin zu haben. Wir freuen uns per Zoom. Eine der wenigen Male für uns. Also wir sind nicht direkt im Studio, wir sind mal wieder im Homeoffice gelandet. Und wir haben heute zu Gast im Studio Marie-Philine Pippert, im Moment in Wuppertal an der Oper beschäftigt.
Richtig.
Und Marie, du hast dich intensiv mit dem Thema Homosexualität in der Oper beschäftigt und dazu eine ziemlich große Arbeit geschrieben. Und wir beide haben so gedacht, so wow, cool, was für ein Thema, was wir sonst wirklich fast nie behandeln, außer dass wir immer mal Maria Callas spielen. Das stimmt. Und dann auch noch Casta Diva. Und wo ich dann gelesen habe, krass, es gibt einen schwulen Opernführer, der genauso heißt. Das habe ich dann in deiner Arbeit gelesen. Ja, herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung. Und wir beiden sind tatsächlich keine wirklich null Expertin, was das Thema Oper angeht.
Nö, so gar nicht. Ne? Das
war total spannend. Du hast uns ja deine Abhandlungen, Ausarbeitungen zur Verfügung gestellt vorab. Und das war schon total spannend zu lesen, weil, also klar höre ich mir gerne meine Oper an oder sehe sie mir vor allem gern an, aber mir fehlt tatsächlich so dieser. Also, es ist halt eine Wissenschaft, ne? So. Und da fehlt mir komplett der Zugang, ne? Und ich habe dann so gedacht, wie cool wäre es, wenn ich jetzt irgendwie so Zugang zu, also auf der Ebene Zugang zu Musik hätte und ich könnte sozusagen hören, was du dort schreibst.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen knifflig, ne, bei so Arbeiten. Wenn man
Ja.
die CD hat, dann ist es so, fehlt immer so ein bisschen was.
Ja, super spannend, aber vielen Dank dafür. Genau, und wir steigen da jetzt einfach auf dieser Ebene ein, weil ich habe gemerkt, oh wow, über so eine feministische Ebene kann ich mir tatsächlich so einen Zugang zum Thema Oper ja, ein bisschen freilegen. Und das hast du jetzt einfach gemacht. Und mich würde interessieren, überhaupt erstmal, wie war dein Zugang dazu? Dein erster Zugang zu diesem Thema?
Das ist, ich glaube, ganz unspektakulär gewesen. Also ich habe die Arbeit im Frühjahr geschrieben und dann geht dem Ganzen ja so eine inhaltliche Findungsphase so ein bisschen voraus. Und das war so, ja, um die Weihnachtszeit. Ich hatte gerade Ferien und ich war auf Netflix unterwegs und wusste nicht, was ich gucken sollte. Und war dann so, oh, das ist immer wieder dasselbe. Es ist immer wieder dieselbe Arten von Liebesgeschichten. Und kam dann so ein bisschen zur Oper, dass ich dachte, ja, da ist es eigentlich auch immer wieder dasselbe. Man hat immer das ne, männlich-weibliche Hauptpaar. Und das ist immer wieder dieselbe Love Story. Er ist der große Held und sie ist meistens passiv. Und dann frage ich mich halt manchmal so Fragen, wie gibt es Homosexualität zum Beispiel? Gibt es das überhaupt in der Oper? Hat da mal irgendjemand sich mit beschäftigt? Und so ging es dann los, dass ich auf die Suche danach gegangen bin. Wo findet man denn da Anknüpfungspunkte? Und dann ist es so, einerseits ist es so, ach, es gibt eigentlich gar nichts und gleichzeitig aber doch dann erstaunlich viel wiederum, wenn man merkt, wenn man das ein bisschen weiter denkt, dass es halt diese Ursprünge schon eigentlich vom Beginn der Oper an hat, dass es da was gibt mit Verkleiden und daraus entstehen dann irgendwie neue Dimensionen, die eben von diesem binären System oder wie auch immer halt, also die das noch erweitern, was man so gar nicht wahrnimmt, wenn man vielleicht an Oper denkt oder was einem da so gar nicht so auffällt erstmal. Und ja, so bin ich da reingestartet und bin dann eben auch auf diesen schwulen Opernführer gestoßen, der erst 2019 auch rausgekommen ist und dachte, wie großartig, wie gut es gerade passt, dass es genau jetzt rausgekommen ist. Und es ist wirklich, also es sind 600 Seiten, es ist ein sehr dickes Buch auch in so einem rosanen Samteinband, glaube ich auch. Also es ist auch echt schick. Und die haben sich eben, also haben bekannte Repertoirewerke sich angeguckt und die eben auf ihr queeres Potenzial abgeklopft. Und das ist schon krass, wenn da Leute wirklich so analytisch rangehen und dann sind mir auch Sachen aufgefallen, die mir so nie aufgefallen wären. Nur weil jemand mal da so das beleuchtet hat oder sagt, jetzt gucken wir uns das mal unter dieser Perspektive an und dann ist man doch erstaunt so. Doch, da gibt es was, man muss es halt nur mitdenken oder den Blick dafür öffnen.
Nun hast du dich ja auf lesbische Liebe, also Frauen, die Frauen lieben, fokussiert, weil es ja sonst auch so ein Riesenthema wäre. Und das ist ja schon auch ganz interessant, wenn man das sozusagen auf eine Metaebene packt und guckt, wie Frau sein überhaupt repräsentiert ist, ne, im künstlerischen Bereich. Und das, da meine ich wirklich den gesamten künstlerischen Bereich. Und da eben insbesondere nochmal auf der Bühne, auf der einen Seite, wie wird Weiblichkeit dargestellt oder wie werden Frauen dargestellt? Und die andere Seite, wer stellt die eigentlich dar? Ne, und also und Zugang zu Machtpositionen, ne, das hast du ja tatsächlich auch kurz angerissen, dass das so ein Thema ist. Wie schwer war es da, ein konkretes Beispiel zu finden für eine Oper? Oder ist dir das relativ schnell über den Weg gelaufen?
Das Stück, was ich jetzt auch behandelt habe. Ja, man musste schon ein bisschen gucken. Also es wird einem jetzt nicht auf dem Präsentierteller serviert. Und das ist tatsächlich auch nicht in dem Opernführer drin. Also alle drei Beispielstücke jetzt für lesbische Liebe waren in diesem schwulen Opernführer auch nicht drin, was der Name natürlich so ein bisschen begründet. Also die haben schon versucht, es möglichst weit zu fassen, aber deren Fokus lag einfach woanders, was ja auch schon mal viel aussagt, ne, über das Ganze. Also die Oper heißt Patience and Sarah und ist von einer amerikanischen Komponistin, Paula Kimper, und genau, ist eben aus dem Jahr 1998. Und seitdem wurde keine Oper mehr geschrieben, die das Thema nur ansatzweise irgendwie behandelt. Also das ist so das Stück. Und das war für mich natürlich auch so ein bisschen hopp oder top. Also es kann jetzt ein total positives Beispiel sein und man ist total dankbar und denkt sich, ach super. Oder man hat halt, um das jetzt mal so salopp zu sagen, macht einen Griff ins Klo und denkt sich, okay, jetzt finde ich zwar was, aber das ist jetzt nicht wirklich ergiebig, was man da bekommt. Und das Schöne bei diesem Stück ist halt, dass es eben nicht nur eben den Fokus auf diese lesbische Liebesgeschichte zwischen Patience und Sarah legt, sondern eben, was du gerade sagtest, das Thema Frauenbild, da zwei sehr starke Frauenfiguren auch noch zeigt, die sich eben komplett gegen dieses patriarchale System stellen und ganz stark ihren eigenen Weg gehen und sich nicht beirren lassen und sich nicht reinreden lassen. Und das ist halt was, was man bei Frauenfiguren in der Oper halt nicht oft, also findet im gängigen Repertoire, hat man entweder so die sehr starke, also oder die femme fatale, so ein bisschen die Verruchte, wie in Carmen zum Beispiel, die dann auch gerne natürlich so umgesetzt wird, szenisch auf einer Bühne, ne, da setzt man sich nochmal richtig drauf und das ist dann halt eher die, naja, sie sieht halt schön aus und hat wenig an. So, das ist so eine Seite und der starke Gegenpol ist so das Heimchen am Herz, so die sehr keusche, jungfräuliche, ja, halt der Gegenpart. Und das existiert meistens parallel auch in den Opern. Also bei Carmen zum Beispiel wäre es Michaela, die sehr keusche, ruhige, die so auf ihren Held wartet und ständig in so einer passiven Position ist. Und das existiert parallel. Das sind so die zwei Frauenbilder. Und da hat halt Patience und Sarah wirklich total dagegen gehalten und hat da zwei halt präsentiert, die da, also die in keines dieser beiden Schubfächer passen, die allgemein in keinem Schubfach irgendwie passen, sondern die da halt einfach den Männern sagen, wo es lang geht und ihren eigenen Weg gehen und auf ihr eigenes Glück bedacht sind und das selber herbeiführen und jetzt nicht warten, dass irgendwas passiert.
Und kannst du ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte der Oper sagen? Weil das hast du ganz schön ausgeführt. Also die Grundlage ist ja ein Buch,
genau,
das ist, ich das verstanden habe.
Genau, von Isabel Müller, Patience and Sarah, das war die Vorlage. Und das war so eines der ersten Bücher, wo halt lesbische Liebe positiv irgendwie dargestellt wurde, wo es halt nicht im Selbstmord endete oder dass sie sich doch trennen oder so, was ja dann oft ist. Und das hat halt vor allem, also hat sowohl der Librettistin als auch der Komponistin sehr gut gefallen. Und die hatten das Thema die ganzen Jahre immer in der Schublade und waren so, ah ja, da gibt es doch hier dieses, gibt's doch dieses Stück. Und dann war es so, dass die, genau, die Librettistin hatte halt einen Crush auf eine Sopranistin, lustigerweise, in dieser Zeit. Und dann ging es so, ja, und die hat ihr gesagt, ja, dann mach doch dieses Buch, schreib doch ein Libretto zu diesem Buch. Und dann hat die sich mit der Komponistin verknüpft und dann sind sie dieses Projekt angegangen. Also das ist ja auch schon eine total irre schöne Geschichte auch. Und dann waren immer die Komponistin und die Librettistin, glaube ich, auch noch ein paar. Also das ist einfach echt toll, dass so eine Geschichte auch von einer, ja, von einer queeren Person oder in dem Fall von einer lesbischen Person geschrieben oder gemacht wurde.
Beziehungsweise du hast ja auch geschrieben, dass das sozusagen wie über so eine Art Crowdfunding überhaupt finanziert worden ist, die Oper.
Und man hat ja dadurch total gesehen, dass es da ein großes öffentliches Interesse auch daran gibt und dass die Community sich da sehr stark für einsetzt, das sichtbar, also auch künstlerisch sichtbar zu machen, diese Liebe und dieses Thema. Mhm. Das war ein riesiger Erfolg. Also es gibt so einen kleinen Videobeitrag von so einem, ja, wie so ein Abendjournal, wo darüber berichtet wurde. Und dann haben sie auch einzelne ZuschauerInnen interviewt und die waren alle total angetan. Und es kam nie so, ah ja, das ist ja eine lesbische Liebesgeschichte, sondern die waren alle ganz verzaubert von der Geschichte an sich und dass es halt alles so normal war und die Stimmen waren so toll. Und das hat, glaube ich, da einiges losgetreten oder war einfach ein sehr gutes Beispiel.
Aber sie ist in Deutschland noch nicht aufgeführt worden, oder?
Nee, noch nicht. Also das ist, in Amerika war das auch nur sehr punktuell. Ich glaube, die hatten, weiß ich nicht, 3 oder 4 Aufführungen, weil es in Amerika ja nicht dieses Repertoire-System gibt, also dass Häuser so einen festen Spielplan haben, sondern es ist eher so auf Tour ausgeführt. Mhm. Ein Stück wird irgendwo aufgeführt und dann tourt es weiter. Und auch das ist dann weiter getourt. Aber weiter hat es nicht geschafft und wurde dann auch nicht weiter aufgeführt, was wirklich schade ist, weil es echt ist einfach ein tolles Stück, auch tolle Musik, sehr eingängig und sehr gut zu hören. Und ja, ist dann ein bisschen schade, dass man sowas dann wieder in der Schublade landet.
Naja, das wäre ja meine Chance in den nächsten Jahren, oder?
Also das ist, ich würde sagen, ist ein persönlicher, ein persönliches Ziel von mir, zu bringen, gerade jetzt, wir wissen ja nicht, wie lange uns Corona noch beschäftigt ist. Mhm. Man hat keinen Chor, wenig Personal, kleine Besetzung. Also wenn man jetzt so diese ganz unkünstlerischen Faktoren irgendwie mitdenkt, so wie stellen wir das praktisch überhaupt irgendwo hin, ist das auch perfekt. Also ich finde es gut.
Aha. Diese, um nochmal auf diesen schwulen Opernführer zurückzukommen. Das heißt, da war das Thema lesbische Liebe sozusagen auch gar kein Thema. Wurde das nicht thematisiert oder wurde das sozusagen im queeren Kontext da irgendwie verhandelt oder wird das da verhandelt?
Nee, eigentlich kaum. Also die haben sich wirklich eher auf männliche Homosexualität, ich will es nicht sagen, beschränkt. Das war halt deren Fokus und man sieht bei 600 Seiten, da gibt es auch viel zu erzählen, aber das war halt nicht mein Fokus und hat es für mich interessanter gemacht, um mal zu gucken, gibt es da denn noch irgendwas?
Aber es ist ja wirklich total spannend. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, weil du beschreibst es ja in deiner Arbeit auch, dass so dieses Thema Homoerotik, Crossdressing, diese lesbische Umkodierung und so weiter, dass das ein großes Thema ist im Opern. Im Operngeschehen, aber dass sozusagen Frauen, Lesben als handelnde Wesen einfach so nicht auftauchen. Ne? Das ist, scheint ja ein ganz großer Zwiespalt zu sein in dem ganzen Geschehen.
Ja, überhaupt. Also es ist wirklich interessant. Also auch, dass Oper, würde ich sagen, so allgemein immer so als sehr traditionell rezipiert wird. Also wir wollen es gerne so, wie es schon immer war. Und wenn man dann also auf einer Regieebene eben mal so queere Interpretationen wagt und sagt, okay, wir haben jetzt hier eben diese Hosenrolle, also eine Frau spielt auf der Bühne einen jungen Mann und dann wagt mal jemand, die Person dann nicht als Mann zu verkleiden, sondern tatsächlich auch als Frau darzustellen, dann ist oft das Geschrei gleich groß und ach Gott und das wilde, moderne Inszenierung, aber eigentlich steckt das alles eben schon drin, nur irgendwie hat sich halt das Publikum jetzt schon so dran gewöhnt, dass es irgendwie gar nicht, dass denen gar nicht mehr so bewusst wird, wie viel Queeres und identitätsfluides, wie auch immer, Potenzial da eigentlich drinsteckt und dass es eigentlich höchste Operntradition ist, dass man genau das macht. Nämlich, ja, also sich verkleidet oder andere Identitäten annimmt und all das, was dann daraus, also was dann daraus folgt.
Und erlebst du denn so in der Auseinandersetzung, sag ich mal, so in dieser Opernszene, dass das queere Thema jetzt mehr thematisiert wird, also an den Häusern oder in den Besprechungen, oder ist das wirklich wieder nur so ein, also so ein, ja, es bleibt das ein kleines Thema, also weil du hattest auch geschrieben, das fand ich ganz spannend, also das Opern kann man ja auch nochmal verstehen als eine politische, als eine politische Auseinandersetzung mit der Welt. Also daran habe ich gemerkt, oh, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, welche Rolle Opern überhaupt spielen.
Ist ja auch Theater, Kabarett, ja. Ist ja immer irgendwie ein Spiegel auch der Gesellschaft. Ne? Also,
ja. Ja, es ist, also es ist schon ein Thema, aber ich habe das Gefühl, dass es ist nicht so einfach, das unterzubringen, weil es dann oft daran krankt, dass man sagt, ja, wir würden das ja gerne machen, aber es gibt halt keine Stücke. Und auch deshalb habe ich diese Arbeit geschrieben, um zu zeigen, doch, gibt es total viel und nicht alle enden irgendwie doch tragisch. Aber es ist nicht so einfach. Also am ehesten habe ich das Gefühl, funktioniert es noch eben über die Inszenierungsebene, also dass man versucht, Stücke queer zu lesen dann und sagt, wir machen jetzt eine Interpretation, eine queere Interpretation davon. Aber ich weiß nicht, warum das noch nicht so. Es ist letztendlich ein Priorisierungsding. Also sage ich als Haus, das ist mir wichtig genug, dieses Thema und diese Form von Liebe auch abzubilden, oder ist mir das nicht so wichtig? Und dann, das heißt, also wenn es dann nicht auftaucht, heißt natürlich nicht, dass es die nicht interessiert, sondern dann gibt es halt andere Faktoren. In so einer Spielplangestaltung spielt ja unfassbar viel mit rein. Und ich habe manchmal so das Gefühl, bei dem Thema ist es so, erstmal müssen wir versuchen, so mehr Frauen überhaupt reinzukriegen. So, und dann kann man das, also es ist so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, das funktioniert alles so nacheinander. Und es wäre sicherlich falsch zu sagen, das Theater ist noch nicht so weit, weil das halte ich für Quatsch. So, ich glaube, es ist sehr wohl soweit und auch das Publikum ist soweit. Und dann, glaube ich, müsste man sich mal trauen einfach und das einfach mal machen. Und dann, glaube ich, würde es auf sehr viel positive Resonanz einfach stoßen, was man vielleicht gar nicht, nicht erwartet. Also nicht erwartet, aber halt, ich glaube, der Output wäre viel positiver, als man vielleicht am Anfang denkt.
Ja, ich bin immer wieder schockiert, wenn ich dann so Jahreszahlen vor mir sehe, ne? Also so 1998. Wenn man so bedenkt, ne, dass ja die Frauenrechtlerin Olympe de Gouges zum Beispiel ja auch Ende des 18. Jahrhunderts Theaterstücke geschrieben hat und ins, also auf die Bühne gebracht hat auch, ne? Im Übrigen auch spannend unter ihrem KünstlerInnennamen eben Olympe de Gouges, also nicht unter männlichem Pseudonym. Und was so vieles passiert ist an Bewegungsgeschichte, so Zugänge zu Bildung. Und dann ist das für mich so was Schräges, dass, also, ne, wie gesagt, ich habe da wenig Zugang dazu, das muss ich nochmal betonen. Ne? Aber dass so ein gerade so ein kreativer Raum, ne, wie Bühne, dass es da so lange kleckern musste irgendwie, bis dann mal eine so auf die Idee kam, das halt dieses Thema auf die Bühne zu bringen. Ne? Also total spannend.
Ja, also man merkt also total auch, dass es im Schauspiel, also im Sprechtheater viel, viel mehr irgendwie, also ist mein Eindruck, viel mehr thematisiert wird und damit viel offener gegangen wird. Und das ist halt, Oper ist, ich glaube, in vielen Köpfen immer noch sowas, das fasst man halt nicht an. Und wir spielen genau die 10 Stücke in genau der Interpretation, wie sie schon immer gemacht haben. Und dass da einfach so ein Umdenken viel langsamer funktioniert als im Schauspiel, wo man vielleicht eh denkt, ach ja, das ist eh alles so ein bisschen, also das ist nicht verrückt, ja, aber das, ich glaube, da ist man da eher offen, ist da auch ein Publikum eher offen für, weil es vielleicht tendenziell jünger ist auch als das klassische Opernpublikum.
Ich glaub, ja, aber trotzdem ist es ja so interessant, dass es sozusagen Oper immer so eine, also eben gerade schwule Zuschreibung hat. Ja. Viel, viel mehr damit gespielt hat, so also in dem Ganzen. Und das ist aber tatsächlich offensichtlich auf Kosten dessen, dass lesbische Frauen so gar nicht erwähnt werden. Also das auf Kosten dessen ging irgendwie. Also das finde ich gerade so einen ganz, ganz ulkigen Zungenschlag da drin. Das, also Oper gilt sozusagen wie als so ein schwules Medium oder auch als Identifikationsort oder so. Ich denke, nicht umsonst gibt es diesen dicken, schwulen Opernführer und gleichzeitig hat aber lesbische Liebe praktisch überhaupt gar keinen Raum. Also du hast ja geschrieben in der Arbeit, dass du noch 2 andere Opern gefunden hast. Vielleicht kannst du da ganz kurz noch drauf eingehen. Also die eine bezog sich auf Sappho. Ne? Aber ich meine, das ist ja sozusagen die Identifikationsfigur überhaupt.
Also da war es auch eher so eine Randstory, war nicht im Fokus. Also mir war wichtig, eins zu finden, muss wirklich die Hauptgeschichte quasi ist, die Hauptstoryline, das eine Astarte, heißt es von Xavier Leroux, ich hoffe, sprechen richtig aus. Und das andere war 27 von Ricky Allen Gordon über Gertrude Stein und ihre Partnerin Alice B. Toklas. Und da war es aber auch wieder so, dass es eigentlich eher darum ging, wie die ihre Salons veranstaltet haben und weniger um die Beziehung an sich von den beiden. Also da merkt man schon, ja, ich glaube, die 27 ist aus dem Jahr 2014 oder 2016, also nochmal ein ganzes Stück aktueller jetzt auch als Patience and Sarah, aber da war es halt wieder nur so ein Randding. Und ich habe auch geguckt, gibt es denn so die klassische Liebesgeschichte? Gibt es das? Weil das ist ja das, wie Oper hauptsächlich ist. Es ist ja nett. So. Und deshalb sind die beiden für mich dann rausgefallen, weil ich gesagt habe, dafür ist Patience and Sarah inhaltlich also zu stark, als dass man das auch damit vergleichen könnte in irgendeiner Form. Und deshalb habe ich die dann nicht weiter angeguckt. Und was mir auch, also ja doch, es war mir schon auch wichtig, also ich dachte, ich möchte dieses ganze Projekt so weiblich wie möglich hinbekommen. Und jetzt waren es bei den beiden anderen Opern natürlich auch Komponisten, also ich wollte gerne so einen starken weiblichen Blick wie möglich drauf kriegen. Und dann war also Patience and Sarah halt einfach ein Knaller, weil es halt von der, also das Team, was es gemacht hat, nämlich die Librettistin und Komponistin, also erstens beide weiblich, dann auch noch zeitgenössische Oper, die ja auch sowieso überhaupt keinen oder sehr kleinen Platz auf den Spielplänen hat, plus beide queer, plus noch super irgendwie repräsentiert. Also da hat auch so alles zusammengepasst. Und ich war so, ah, ich könnte nicht glücklicher sein.
Ja, du hattest mir ja im Vorfeld mal so ein paar, also Teile, nee, du hast mir eigentlich die ganze Oper geschickt zum Reingucken. Das ist jetzt aber eine Weile her, dass ich das geguckt habe. Und da war ich schon sehr berührt, so muss ich sagen. Und habe dann gedacht, ach, das ist schade, dass das nicht so zugänglich ist. Und dann habe ich jetzt im Internet nochmal geguckt. Es gibt so ein paar wenige kleine Teile, kann man bei YouTube schauen. Ne? So einfach mal als... als Hörhinweis, oder gibt es das woanders auch noch? Weißt du da irgendwas?
Also YouTube ist eine gute Adresse. Da ist halt nicht das ganze Stück drauf, aber so, man kriegt einen ganz guten Eindruck. Und ich finde es auch, also auch von dem, ich finde die Musik wirklich traumhaft schön. Also alle Vorbehalte, die man vielleicht gegenüber zeitgenössischer Musik hat, ist da überhaupt nicht. Also man kann es richtig gut hören. Und auch, finde ich, das Englische versteht man ja dann doch gut eigentlich. Also hat diese Hürde auch nicht. Und nee, ist wirklich, also ich finde es wirklich toll.
Ja, ich war auch total berührt und dachte, ja, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen. Ja, also vielleicht davon nochmal weg. Mich würde es schon interessieren, es gab ja im letzten Jahr diese Out, ne? Die darauf aufmerksam macht, dass es also Queerness, also LSBTIQ-Personen in Kunst und Kultur immer schon da waren. Wie nimmst du denn so, also ich habe schon das Gefühl, es wurde jetzt viel verhandelt, auch im Rahmen der MeToo-Debatte medial viel verhandelt. Und es gab so ein paar Skandale auch, ne, wo Menschen dann irgendwie, also zu Recht auch angeprangert wurden. Wie ist denn die aktuelle, also siehst du eine Entwicklung, was Zugang von Frauen oder Queers in so wichtige Positionen, wie zum Beispiel irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich immer die richtigen Worte benutze, ne? Aber so als Regisseurin gibt es wahrscheinlich nicht in der Oper, sondern
selten wenige.
Dramaturginnen, oder? Habe ich jetzt?
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass da ein Bewusstsein für da ist und dass man das versucht, das Thema aktiv anzugehen. Mhm. Das nehme ich als Tendenz schon wahr, aber auch da, das ist von Haus zu Haus, habe ich den Eindruck, auch sehr unterschiedlich. Aber so Projekte wie oder so Initiativen wie Act Out sind total wichtig, einfach, dass man nicht aufhört, da den Finger reinzulegen. Und man halt nicht sagt, ja, aber jetzt hat doch hier eine Regisseurin mal die Kinderoper inszeniert, das reicht doch jetzt. Das ist doch, ne, das ist ja oft das Argument, das ist jetzt eine Frau in der Talkshow-Runde, also ist ja genug weibliche Repräsentation. Ne? Und das ist da, glaube ich, genau.
Ja, genau, wie Caroline Kebekus in ihrem Buch gerade schreibt, ne? Es kann nur eine geben.
wenn schon eine da ist, braucht es ja nicht noch eine andere, die, also ich meine, kann man, wenn es jetzt eine Oper gibt, reicht doch.
Nein.
Ja, und das, also es ist wirklich, also ich merke das auch immer bei mir selber, dass man dann, weil man halt in dem, also dann auch so sozialisiert ist, wie man sozialisiert ist und es auch halt oft nicht anders kennt, wenn es dann geht, ja, dann sag mir doch mal jetzt hier drei Komponistinnen und dann, also drei kriege ich auch noch hin, aber dann wird es auch bei mir schon schwierig und ich denke mir so, ah, wie ist das, wie kann das eigentlich sein? Das ist eigentlich, also muss man viel mehr noch, also merke ich auch selber, einfach viel mehr noch ein Bewusstsein dafür kriegen, weil man es halt.
Und ist das so in diesem Opernstudium, wie heißt das Studium eigentlich direkt?
Was ich studiert habe?
Ja.
Dramaturgie.
Dramaturgie.
Ja.
Für Oper. Und ist das, wie ist denn da die Zusammensetzung? Also man hat ja immer das Phänomen, dass dann später in den führenden Positionen ja dann, also dass viele Frauen sozusagen das alles studieren, ne? Oder und dann aber in den führenden Positionen nicht mehr vorhanden sind. Also irgendwie unterwegs verloren gehen.
Bei uns war es so, dass wir mehrere Jahrgänge hatten, die rein weiblich waren und dass so die Herren eher die seltenen Individuen waren, dass man immer so, ach, endlich ist auch mal ein Mann dabei. Und dass dann aber, glaube ich, der Schritt, also das ist jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck, aber dann merkt man schon, ja, man merkt dann ja, die sind dann auch in den Positionen, also Dramaturgie dann auch vertreten, die kriegen auch Jobs, aber wenn es dann um die Chefposition jeweils geht, fragt man sich, ja, wo sind die denn? Also wo sind sie denn verloren gegangen? Ja. Ja, das würde ich schon auch so beschreiben, ja.
Und wie ist das mit Lehrenden? Weil, ne, also ne, die erste weibliche Gynäkologie-Professorin gab es erst 2000. Das finde ich immer wieder so. Das sage ich ganz oft, weil ich so denke, what? So, ne? Ja,
das ist echt krass. Warum hast du jetzt auch
noch? Passt zur Opa. Passt zur Opa. Genau. Ja, wie sieht es da aus?
Also da ist bei uns sehr durchmischt. Also wir hatten als Jahrgang großes Glück, weil wir hatten also alle drei Jahrgangsprojekte, die wir als gesamte Klasse gemacht haben, haben wir beide mit schwangeren Regisseurinnen gemacht, was echt ein Träumchen war. Also dann, das ist aber, ich, also da wird zumindest, also ich habe in München an der August-Everding-Akademie studiert und da wird da, glaube ich, auch sehr darauf geachtet, dass man da einfach, dass also das gleichberechtigt auch Lehrende da sind und so habe ich das auch wahrgenommen. Ich würde fast sagen, es waren mehr Frauen sogar noch als Männer, aber das ist nur das Beispiel. Also ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen aussieht.
Und macht sich da oder hat sich da das in der Ausbildung bzw. im Studium bemerkbar gemacht? Also so queere und feministische Themen oder ist es dann also auch noch nicht selbstverständlich implementiert?
Also feministische Themen auf jeden Fall. Also das Thema so, wie ist denn das Frauenbild jetzt in den Inszenierungen, die dort halt also von Studierenden gemacht werden oder dann durch uns dramaturgisch betreut werden, ist das immer ein Riesenthema, dass man da drauf achtet und da versucht, eine Sensibilität zu schaffen. Queer ist, also es ist schon auch präsent, aber hat sich noch nicht so jetzt in den ausgewählten Stücken oder in den Inszenierungen niedergeschlagen, als dass es da jetzt ein aktives Beispiel oder so oder ein praktisches Beispiel gäbe. Aber das Bewusstsein ist auf jeden Fall da. Also als ich mein Masterthema dort auch vorgeschlagen habe, habe ich da total offene Türen eingerannt und alle waren so, ja, das ist total super, mach das auf jeden Fall, das ist wichtig und es war überhaupt nicht so, also was interessiert uns das denn? Also das war überhaupt nicht der Fall. Und das ist natürlich schon mal toll, dass man auf Unterstützung irgendwie hoffen kann und dass auch die Lehrenden dem Ganzen sehr positiv und aufgeschlossen gegenüberstehen.
Also das heißt, da ist sozusagen besteht Hoffnung,
dass
Oper sich demnächst verändern wird, dass Oper irgendwie mit anderen Themen nach außen treten wird. Also bin mal gespannt, wie das hier in Erfurt sein wird. Mhm.
Hat ja ein Opernhaus, ne?
Ja, na klar.
Können wir mal Vorschläge machen
zur Inszenierung, ja. Kannst dich ja mal als Gastdramaturgin einkaufen lassen. Für diese Oper. Wir würden auf jeden Fall Werbung dafür machen, weil spannend ist es allemal. Und ich meine, es ist einfach ja ein Zugang auch für eine Form von, du hast es geschrieben, so als Safe Space, ne? Für Menschen über einen anderen Weg eine Identität zu erlangen. Und ich merke das ja auch immer. Ich bin, also wenn, dann gucke ich mal einen Film oder so und bin immer wieder so echt erstaunt, dass Lesben wahlweise eigentlich immer tot gehen.
Ja.
Es ist eigentlich immer unglücklich. Also es gibt selten positive Beispiele. Ne?
Ja.
Und da muss, glaube ich, in den Künsten noch ganz schön dran gearbeitet werden.
Ja. Ja, also das finde ich auch, also ich finde das Thema, also so Safe Space da total gut und es bringt ja auch so viel Positives noch mit, wenn man, und ich glaube, also deshalb hat Oper ja auch so ein großes Publikum halt in der queeren Szene, also sowohl bei schwulen Männern als auch bei lesbischen Frauen, weil das halt ein Medium ist, wo man es, wenn, auch wenn es nur über Verkleidung quasi funktioniert und es in der Regel nicht den Hauptpart hat, ist es aber irgendwie da. Und das finde ich, hat ein großes Potenzial, gerade auch bei Jugendlichen, die halt vielleicht gerade in der Findungsphase sind oder nicht wissen, wie fühle ich denn oder wie stehe ich überhaupt dazu. Und wenn man dann als Haus sowas auch anbietet, dann holt man die nicht nur ab generell, sondern man generiert natürlich auch nachwachsendes Publikum. Also das, da hängt ein ganz langer positiver Schwanz hinten noch dran, was dann alles noch daraus folgt, wenn man das jetzt mal auf die Zahlen guckt.
Das ist eine als Dramaturgin natürlich.
Ja, natürlich. Und es ist auch immer ein wichtiges Argument, Zahlen.
Ja.
Und ich bin also dir da wirklich total dankbar, so für den Zugang, den du da geschaffen hast. Also wirklich nochmal ein ganz anderer Blick auf Oper, auf die Inszenierung. Ja, danke dir.
Ja, ich hatte auch selber unfassbar viel Freude daran. Und wie gesagt, war auch immer so, es kann doch nicht sein, dass sich noch nie irgendjemand damit so beschäftigt hat. Also das finde ich dann auch immer so erstaunlich, ne? Wie die erste Gynäkologie-Professorin. Man denkt so, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann,
Ja, ich bin wirklich froh und dankbar und werde auf jeden Fall Opa jetzt nochmal mit einem ganz anderen Blick schauen können. Mhm. Wenn ich denn mal wieder in die Oper gehe.
Ja, in die Oper gehen, das ist sowieso immer eine gute Idee.
Ja, ja.
Okay, aber wir können das ja irgendwann, wenn du dann diese Oper inszenierst, hier irgendwie, wo auch immer.
Oder? Da weiß ich, hier zwei kommt.
Ja. Erste Reihe, ja. Genau, und es gibt auf jeden Fall nochmal ein Interview dann. Ja, vielen Dank und dann eine gute Zeit weiterhin in Wuppertal und gute Inszenierung.
Ja, das, wir sind dran, dass wir wieder spielen können.
Ah, gut. Dann vielen Dank.
Danke euch.